Herzlich willkommen bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt. Wir freuen uns heute ganz besonders, dass ihr mit dabei seid. Wir feiern mit dieser Folge nämlich unseren ersten Geburtstag. Ja, es ist tatsächlich schon ein ganzes Jahr, dass wir euch alle zwei Wochen Gäste aus der und rund um die Südtiroler Landwirtschaft vorstellen dürfen. Zum Geburtstag gibt es heute einen ganz besonderen Gast und der geht über die Südtiroler Landwirtschaft hinaus. Wenn ihr Rückmeldungen zu unserem Podcast habt, teilt uns diese gerne mit. Auch Themenvorschläge sind herzlich willkommen. Wir bitten nur um ein wenig Geduld, denn die Liste der Themen ist lang und es dauert manchmal ein Weilchen, bis wir den richtigen Gesprächspartner gefunden haben. Wie ihr uns Rückmeldung geben könnt, findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ganz neu haben wir ja auch eine Info an mögliche Werbekunden. Es ist jetzt auch möglich, in unserem Podcast Werbung für euer Produkt oder für euer besonderes Angebot zu machen. Meldet euch gerne bei uns. Infos dazu findet ihr ebenfalls in der Folgenbeschreibung. Jetzt will ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen. Bühne frei für unseren heutigen Geburtstagsgast. Schönen guten Tag alle zusammen. Ihr werdet euch jetzt wundern, wieso ich jetzt Hochdeutsch spreche, weil im Normalfall spreche ich Dialekt. Dass ich Hochdeutsch spreche, liegt an meinem Gast, den ich heute bei mir habe. Ich habe mir nämlich gedacht, zu unserem ersten Geburtstag unseres kleinen Podcasts gönne ich mir einen ganz besonderen Gast. Und zwar ist das Bauer Willi. Willi, du bist jetzt einige Tage gerade in Südtirol. Du warst auch auf der Bauernbund- und Landesversammlung. Wie ist denn dein aktueller Eindruck von der Rolle der Südtiroler Landwirtschaft und wie sie ins Land eingebunden ist?
Also erstmal, der Eindruck von Samstag war der, dass ich gesehen habe, dass unheimlich viele unterschiedliche Verbände, also sagen wir, die Gesellschaft, doch sehr stark hinter der heimischen Landwirtschaft steht. Bis vielleicht auf die eine oder andere Pressemitteilung von bestimmten Organen. Aber das ist schon etwas anderes als so, wie wir es in Deutschland kennengelernt haben. Also allein die Tatsache, dass da über 500 Leute auf der Veranstaltung waren und wirklich unterschiedlichste Verbände. Und ich habe auch mitbekommen, es gibt ja diese Plattformlandwirtschaft, wo auch sehr eng zusammengearbeitet wird im Sinne der Landwirtschaft, im Sinne auch des ländlichen Raums, also nicht nur der Landwirtschaft. Wir haben über Roten Hahn gesprochen, wir haben über alles Mögliche gesprochen. Also das sind Initiativen, wo ich sehr beeindruckt bin, wie hier die Landwirtschaft unterstützt wird.
Du hast bei der Landesversammlung ja auch gesprochen über kreative Kommunikation in deinem Vortrag und da hast du auch zu mehr Mut aufgerufen. Die Bauern als Essensmacher, die müssten sich mehr Gehör verschaffen. Heißt das, wir bräuchten in Südtirol mehr so Bauer Willis?
Also ihr könnt mich ja klonen. Aber ich weiß nicht, ob meine Frau damit einverstanden wäre.
Schau mal.
Ich will einfach nur sagen, wir haben heute die digitalen Medien oder manche sagen auch soziale Medien, wobei ich den Begriff nicht besonders passend finde, weil sie mir wirklich manchmal auch asozial sind. Und das gibt uns allen ja die Möglichkeit, unsere Meinung auch zu äußern, auch mitzudiskutieren. Und ich rufe einfach dazu auf, man muss ja nicht selber Artikel schreiben oder irgendwas posten oder irgendwas, aber mitdiskutieren kann man ja auf jeden Fall, weil einfach zu viele Schwachmaten, ich sag's mal so auf Deutsch, unterwegs sind, die von der Sache nicht viel Ahnung haben. Und wir Landwirte haben halt eben Ahnung. Und wenn ich sage Landwirte, dann meine ich natürlich auch Landwirtinnen und alle anderen Geschlechter. Und von daher einfach den Mut zu haben, sich über Instagram oder Twitter oder Facebook oder was auch immer einfach Gehör zu verschaffen und mitzudiskutieren, mitzureden und den Menschen zu erklären, warum wir die Landwirtschaft so machen, wie wir sie machen.
Das ist ja ein bisschen auch gegen, vielleicht hast du ja auch erwähnt, ein bisschen wider die Natur des Landwirts, dass er einfach im Normalfall jemand ist, der nicht gerne redet.
Ja, deshalb sage ich ja mehr Mut. Mehr Mut zur Kreativität. Ja. Weil ich habe natürlich auch Verständnis dafür, dass die Leute sagen, ja, ich habe da keine Zeit für oder ich habe da keine Lust zu und. Aber ich sag mal ganz einfach, da reichen wirklich 10 Minuten am Tag, um, was weiß ich, mal hier oder da einen Kommentar zu hinterlassen. Und es gibt so viel Schwachsinn im Fernsehen. Also die meisten Kommentare schreibe ich auch, während der Fernseher läuft, wo ich dann schon kaum noch hingucke. Und hau dann halt eben auch wieder ein paar Kommentare raus und beteilige mich an irgendeiner Diskussion, die gerade wieder irgendwo läuft. Und das kann eigentlich wirklich jeder. Ne? Mhm. Der andere Punkt ist, wer in einem nicht so landwirtschaftlich geprägten Umfeld lebt, der kann ganz einfach ja auch mit seinen Nachbarn Kontakt suchen und deren mit denen auch über Themen diskutieren. Und was auch geht, ich habe ja 2 Bücher geschrieben, man kann ja auch einem mein Buch schenken.
Das ist keine Werbung.
Nein, damit tut man 2-mal ein gutes Werk.
Ne? Und das Produktplatzierung nennt
man das. Ja, ja, Product Placement.
Genau. Du hast ja auch ein paar Themen angesprochen. Es gibt ja Themen, die bei euch ebenso Thema sind wie bei uns. Und ich würde gerne mit dir ein bisschen so ein paar dieser Themen durchgehen und schauen, was du ein bisschen davon denkst und wie du denkst, dass man darüber kommunizieren könnte. Mhm. Fangen wir mal bei den Preisen an. Also es heißt immer, die Auszahlungspreise für die Bauern sind zu niedrig und jene für die Produktionsmittel sind zu hoch. Und doch wirft irgendwie jeder den Bauern vor, dass er immer zu viel jammert. Wie siehst du das?
Also das mit dem Jammern ist wirklich eine geübte Geschichte von Landwirten. Bei uns gibt es den schönen Spruch, das erstgeborene Kind auf dem Bauernhof bekommt einen Stein auf die Brust, damit es das Stöhnen lernt. Und Preise sind immer zu niedrig, das ist vollkommen klar. Aber da sage ich, da kann und will ich mich nicht reinhängen, weil Preise macht kein Bauernverband, sondern Preise machen letztendlich der Erzeuger und der Kunde. Da haben wir es natürlich schwer, das ist überhaupt gar keine Frage. Ich bin zum Beispiel Ackerbauer, ich verkaufe überhaupt kein Produkt direkt an den Endkunden. Das ist hier mit dem Hofladen oder so ganz was anderes. Also ich verkaufe meinen Weizen im Prinzip an der Börse in Paris und meinen Raps auch und die Zuckerrüben an die Zuckerfabrik. Und daraus macht er die Produkte, die er an den Endkunden verkauft. Wobei ich auch dazu sagen muss, in diesem Jahr bei Zuckerrüben, das sieht sehr ordentlich aus, da kann man sehr zufrieden sein. Das ist der seltene Fall, wo man ein Landwirt sagt, er ist mit dem Preis zufrieden.
Ja, das ist jetzt auch festgehalten hier.
Genau, das ist jetzt festgehalten. Wahrscheinlich bekomme ich jetzt Schläge, warum ich das gesagt habe, aber ist so. Und ich muss auch dabei sagen, 2022 hatten wir auch ein sehr, sehr gutes Jahr. Wir haben große Gewinne gemacht, die aber in 23 genau wieder dahin geschmolzen sind wie der Schnee in der Sonne, weil wir niedrige Erlöse hatten und wieder hohe Kosten. Aber das, sage ich mal, ist nicht mein Thema, sondern mein Thema ist ganz einfach, dass wir eine Diskrepanz haben zwischen dem Bürger und dem Verbraucher. Dass der Bürger auf der einen Seite sagt, ich möchte gerne keine Massentierhaltung, keine Pestizide, keine Gentechnik, das alles möchte er nicht. Und dann sage ich, ist in Ordnung, können wir alles, kostet aber extra. Und dann geht genau der gleiche Bürger als Verbraucher in den Supermarkt und kauft billig. So, und mit diesem Dilemma der Essensmacher kommen wir Landwirte nicht zurecht. Mein großer Appell ist, der Verbraucher soll einfach so kaufen, wie er das als Bürger wünscht. Ich sage mal ein schönes Beispiel. Der Marktanteil von Bio-Schweinefleisch in Deutschland beträgt 2%. Der Anteil der Wähler der Grünen beträgt 15%. Wenn jeder, der Grün wählt, Bio-Schweinefleisch kaufen würde, würde sich der Marktanteil versechsfachen. So simpel wäre das. Und da ist halt eben das Dilemma der Essensmacher, dass ich sage, Leute, wer ein Hähnchen für 2,49 kauft, gibt an der Supermarktkasse das Recht ab, sich über Massentierhaltung aufzuregen. So klipp und klar. Ich habe Verständnis, weil das als nächstes dann gleich immer kommt. Ja, aber es gibt ja auch Leute, die können sich keine teuren Lebensmittel leisten. Habe ich kein Problem mit. Aber das sind nicht die Leute, die uns kritisieren.
Thema Pflanzenschutz ist ja auch bestens bekannt. Und dir ist auch bekannt, dass jetzt ja wieder eine Studie die Runde macht, bei der es wieder mal heißt, dass der Pflanzenschutz im Tal alles Mögliche hinterlässt, auch in höheren Lagen, dass die Artenvielfalt auf den Almen gefährdet und alles Mögliche. Und da wird auch immer wieder diese berüchtigte Krefelder Studie ausgegraben, die ja verkürzt gesagt sagt, dass die Landwirtschaft für das Insektensterben verantwortlich ist. Ja. Was hältst du denn davon?
Art 1. Es ist vollkommen klar, dass wir die Wirkstoffe, die wir im Tal ausbringen, irgendwann auch oben in der Höhe ankommen. Die Frage bei allem ist aber doch ganz klar, und das wird eben in den Medien nicht transportiert, ist das in irgendeiner Art und Weise relevant? Das Einzige, was ich in den Zeitungen gefunden habe, ist, dass das in niedrigsten Konzentrationen gefunden wurde. So, und niedrigste Konzentrationen heißt erstmal gar nichts. Das heißt vor allen Dingen nicht, dass das für irgendein Lebewesen auf der Welt relevant ist. Das haben auch die Studien nicht belegt, sondern es heißt dann in einem Satz, es könnte sein, dass das irgendwelche Schmetterlinge betrifft, ohne dass es belegt wird. Und das ist einfach journalistisch unseriös. Sowas gehört sich nicht. Ich muss dann auch das bis zu Ende erzählen. Und die Erzählung bricht einfach da ab, wo man sagt, ich habe was gefunden. Ein schönes Beispiel für, was wir heute mit Labortechnik finden können. Früher hieß es, dass den Zuckerwürfel im Bodensee. Darüber sind wir weit, weit hinaus. Heute kann ich ein Roggenkorn finden in einem Zug mit Weizen, also mit Waggons, der ist 20.000 Kilometer lang. Das heißt, auf gut Deutsch, ich finde alles überall. Und wir sind bald so weit, dass ich ein einzelnes Molekül finden kann. Und diese Angstmacherei, damit, die finde ich einfach furchtbar schrecklich. Krefelder Studie. Ich wohne nicht weit von Krefeld weg und bin mit einem Landwirten, der seit über 30 Jahren in der Region wirtschaftet, in diesem Naturschutzgebiet Urbruch gewesen, wo man vor ungefähr 30 Jahren das Naturschutzgebiet geschaffen hat und wo man vor 30 Jahren dann auch angefangen hat, die Tiere systematisch aus dem Naturschutzgebiet rauszuholen. Was bedeutet, dass es da keine Kuhscheiße mehr gibt, auf gut Deutsch gesagt. Und was die Krefelder Entomologen ja gemacht haben, sie haben ja nur Biomasse gemessen und zwar auch nur die Biomasse der Fluginsekten. So, und jeder, der Landwirt ist, weiß, dass auf so einem Kuhfladen unheimlich dicke Fliegen sitzen. Und zwar ganz viele. So, und wenn ich die Kuhscheiße aus dem Naturschutzgebiet raushole, dann sind auch die Fliegen auf der Kuhscheiße weg. Und die landen dann auch in keinem Fangkorb mehr und in keinem Netz mehr. Das ist das eine. Das zweite ist, die Böden verarmen, weil auch keine Gülle mehr ausgebracht wird und kein Mist. Und das bedeutet, dass auch der Löwenzahn weg ist. Und der Löwenzahn ist für die Honigbiene die erste Tracht, also bei uns in der Ecke, in Krefeld, die erste Tracht, wo die Honig holen. So, und auch so eine Honigbiene ist ein verdammt dickes Tier, das wiegt unheimlich viel. Was auch dazu führt, dass die Biomasse an Fluginsekten dramatisch abgenommen hat, weil die dicken Fliegen und die dicken Bienen nicht mehr im Netz gelandet sind. Das erzählt aber keiner. Das heißt, die Insekten sind nicht im Naturschutzgebiet verschwunden, weil die Landwirtschaft daran schuld wäre, sondern weil es ein Naturschutzgebiet geworden ist. Jetzt werden wahrscheinlich ein paar Leute, die das gerade hören, tot vom Schuh fallen. Aber das ist die Realität. Und ich habe das von einem Mitglied des BUNDs, der auch in der Gegend wohnt, bestätigt bekommen. Dessen Frau ist eine Entomologin. Auch nachzulesen bei mir im Buch. Schon wieder Werbung für mein Buch. Und das ist keine Erfindung von mir, sondern das ist belegt und das kann man wissenschaftlich nachvollziehen. Und von daher, es kommt immer darauf an, die gesamte Geschichte zu erzählen, nicht nur die Teile, die mir als Aktivist gut gefallen.
Es ist aber schon ein bisschen so, dass man das Gefühl hat, dass die Landwirtschaft bei solchen Themen irgendwie immer in der Defensive ist. Also zuerst kommen immer diese Studien raus und dann muss man das für sich verteidigen.
Das ist wirklich das Blöde und an der Geschichte hätte ich mir jetzt gewünscht, dass unsere Berufsvertretung gesagt hätte, Moment, Leute, wenn das wirklich so stimmt mit dem Insektensterben, dann gehört das jetzt rückhaltlos aufgeklärt. Wir als Landwirte sind doch die allerersten, die daran interessiert sind, dass dieses Insektensterben auf jeden Fall beendet wird und dass wirklich alles getan wird, damit das nicht mehr stattfindet. Was mittlerweile auch der Fall ist, es gibt andere Studien, also es gibt eine Studie in Großbritannien, die über 50 Jahre läuft und die aber von einem naturwissenschaftlichen Institut erhoben wurde und in der auch die Arten bestimmt wurden. Was ist dabei herausgekommen? An einem Standort gab es einen Rückgang der Insekten, an zwei Standorten war es neutral und am vierten Standort hat die Zahl der Insekten zugenommen. An dem Standort, an dem es zurückgegangen ist, war das ein Standort, in dem im Laufe der letzten 50 Jahre die Stadt auf diesen Standort zugewachsen ist. Und dort ist es, was man heute so nennt, zu Lichtverschmutzung gekommen. Und welche Art ist zurückgegangen? Die Art der Nachtschwärmer. Was vollkommen logisch ist. So. Eine zweite Studie gab es, die ist, glaube ich, vor anderthalb Jahren in Österreich veröffentlicht worden, auch wieder über 30 Jahre diesmal. Und man hat festgestellt, die Gesamtmenge, und also es gibt eine Verschiebung innerhalb der Arten, und zwar die wärmeliebenden Arten haben zugenommen und die kälteliebenden Arten haben abgenommen. Und da wir alle wissen, dass es seit über 30 Jahren einen Klimawandel gibt, ist das auch eine sehr, sehr logische Erklärung für ein, nennt man dann naturwissenschaftlich, Shifting der Arten hin von den kälteliebenden zu den wärmeliebenden. Also wenn man die Sache hinterfragt und nach naturwissenschaftlich in der Gänze sieht, was es alles an Studien gibt, dann stellt man fest, das ist mit dieser Zahl, ich glaube 75% der Arten sind zurückgegangen, dass das nicht stimmt. Und das haben auch die Krefelder nie gesagt, sondern sie haben nur festgestellt, die Biomasse der Fluginsekten ist im Naturschutzgebiet zurückgegangen.
Man hat ja manchmal auch den Eindruck, dass die, die solche Studien und solche Inhalte auch rauslassen, dass die sich zum Teil ein bisschen selbst widersprechen, weil ich komme jetzt vielleicht zum Thema neue Gentechnik und so. Das sind ja, diese neuen Gentechnikmethoden sind ja, werden ja auch genannt als mögliche Alternativen zum Pflanzenschutz. Ja. Jetzt wollen die keinen Pflanzenschutz, sie wollen aber auch keine neuen Gentechnikmethoden.
Also erstmal sage ich neue genomische Züchtungsmethoden. Ja. Ich sage nicht neue Gentechnik, sondern es sind neue genomische Züchtungsmethoden. Es ist in dem Sinne keine Gentechnik, weil die alte Gentechnik, da muss man das muss man jetzt aber sehr lange erläutern, ja wirklich artenübergreifend gearbeitet hat. Und die neuen genomischen Züchtungsmethoden arbeiten nur innerhalb der Art, nämlich mit der sogenannten CRISPR-Cas-Genschere. Also nicht wie die alte Gentechnik über eine Art hinaus. Und das, da muss man halt eben auch sauber unterscheiden. Ich glaube, dass sich da aber so langsam auch einen Wandel im Denken der Leute feststellen lässt. Ich habe auch da mit grünen Politikern darüber diskutiert. Und die sagen, zwar nicht öffentlich, aber im direkten Gespräch miteinander, uns ist doch vollkommen klar, dass wenn wir demnächst 10 Milliarden Menschen ernähren wollen, dass wir uns den neuen genomischen Züchtungsmethoden zuwenden müssen, zumal es ja Züchtungsmethoden sind, die einfach schneller sind als die herkömmliche Mutationszüchtung. Und was ja auch keiner weiß, die bisherigen Züchtungsmethoden könnte man ganz einfach auch Gentechnik nennen, weil Mutationszüchtung mit Bestrahlung und Mutationszüchtung mit Chemikalien ist ja nur auch nicht gerade sehr normal. Also ich sag mal, die Zeiten von Mendel sind ja lange vorbei, wo ich mit der Feder die Pollenhaube bestäubt habe.
Ein anderes Thema, das wir noch haben, ist gemeinsam haben, würde ich mal sagen, das ist das Thema Großraubwildwolf. Mhm. Auch da haben wir das gemeinsam, dass die Landwirtschaftsvertreter bei euch und bei uns seit Jahren gebetsmühlenartig immer wieder wiederholen, dass das Tier ein Problem ist. Und natürlich kommt aus der anderen Ecke immer, das Tier muss geschützt werden. Wie könnte die Landwirtschaft hier kommunikativ vorgehen, dass sich das...
Ganz einfach, indem wir klar machen, dass es hier einen Zielkonflikt gibt. Und zwar auch für den Bürger und Verbraucher. Der Bürger und Verbraucher sagt uns, ich möchte gerne, dass die Tiere auf der Weide gehalten werden. Und da sagen wir als Landwirte, können wir. Wir können das aber nicht, wenn der Wolf da ist. Es ist eigentlich mittlerweile Konsens im gesamten europäischen Raum, überall da, wo Wölfe sind, dass es bis heute, und es wird es wahrscheinlich auch nie geben, keinen funktionierenden Herdenschutz gibt. Alles, was probiert worden ist, ob Herdenschutzhunde, ob Zäune oder was auch immer, hat zum Schluss nicht funktioniert. Der Wolf ist immer schlauer. Das ist ja auch in Ordnung. Der darf ja auch schlau sein. Aber wir können noch so schlau sein, wir werden es nie schaffen, den Wolf oder auch hier bei euch auch den Bären sondern noch wirklich vom Wild wegzuhalten, weil von unseren Tieren wegzuhalten, nicht vom Wild. Beim Wild darf er sich bedienen, aber eben nicht bei unseren Weidetieren. Und deshalb sage ich, da wo Weidetiere gehalten werden, gehört der Wolf nicht hin. So, jetzt wird der Nächste tot vom Stuhl fallen, weil ich sage, der gehört da weg. Weil die Methoden, und es ist einfach nun mal bewiesen, den Wolf von unseren Tieren wegzuhalten in der Weidewirtschaft, funktioniert eben nicht. Und hier in den Alpen schon mal gerade dreimal nicht. Also wir haben bei uns ja auch das Riesenproblem, also Niedersachsen zum Beispiel hat auch sehr viele Deiche, Schleswig-Holstein auch. Diese Deiche werden ja von Schafen beweidet, damit sie festbleiben und verdichtet werden durch den Tritt der Schafe, was jeder weiß und was auch sehr preiswert ist, auf gut Deutsch gesagt. Und mittlerweile hören da reihenweise die Schäfer auf, weil sie sagen, ich halte das rein nervlich nicht mehr aus, mitzusehen, dass da ständig Tiere gerissen werden. Und es gibt da ein Video von meinem Freund Christian Lohmeier, der morgens an die Weser kommt und da zwei tote und sechs halbtote Schafe findet, seine Schafe, und die er dann noch nicht mal selber ins Jenseits befördern durfte. Das musste dann auch noch ein Tierarzt machen. Also so absurd ist das auch dann noch. Das heißt, das war ja wirklich Tierquälerei, bis die Tiere nachher tatsächlich tot waren, weil sie zum Teil so zugerichtet waren, dass sie gar nicht mehr überleben konnten.
Die Bilder dann, kennen wir von den
Trick, okay. Ja, genau, kennt ihr ja auch alle. So, und deshalb sage ich ganz einfach, wollt ihr Weidehaltung, gehört der Wolf in dieser Region weg. Ein Beispiel auch, Niedersachsen hat mehr Wölfe als Schweden. Schweden hat eine Obergrenze von, glaube ich, 800 Tieren. Ich habe jetzt neulich gelesen, die wollen sie, glaube ich, nochmal absenken auf 600 oder 400 Tiere. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um mit unserer Gesellschaft in einen Dialog zu kommen, dass sowohl der Wolf leben kann, als auch die Weidetierhaltung, die sie ja auch wollen, auch funktioniert. Und da müssen wir uns einfach lange streiten, bis das funktioniert.
Also ich sehe das, wenn ich dich richtig verstehe, kommt es immer darauf an, dass man die Leute, also die Verbraucher oder die Bürger, wie du sie nennst, ja, einfach mit ins Boot holt bei jedem Thema, über das wir reden.
Wir müssen diese gesellschaftliche Diskussion hart führen, damit auch das Gegenüber einsieht, dass wir Landwirte nicht die sind, die etwas nicht wollen, sondern dass wir einfach Zwänge haben und auch, wie gesagt, Zielkonflikte haben. Und das wird beim Wolf eben ganz deutlich, wo der Bürger sagt, ich möchte gerne den Wolf haben, ich möchte aber auch die Weidetierhaltung haben. Wir könnten jetzt noch ein anderes Fass aufmachen, Glyphosat. Da haben wir auch die Zielkonflikte. Das Glyphosat dient auf der einen Seite ja dazu, dass ich mit Minimalbodenbearbeitung halt Humus aufbauen kann, dass ich insektenschonend arbeite, dass ich erosionsmindernd arbeite kann. Wenn ich dieses Handwerkszeug nicht mehr habe, dann habe ich wieder Erosion, dann habe ich wieder Humusabbau und. Also da könnte man nochmal eine separate Sendung zu machen. Und da gibt's tausend andere Zielkonflikte, die wir unseren Mitbürgern einfach nur klar machen müssen und wo die dann schon auch erkennen, dass dieser Zielkonflikt nicht so ohne weiteres aufgelöst werden kann, sondern dass wir, ich sag mal, einen Tod sterben müssen. Weidetierhaltung oder Wolf, Glyphosat oder Röhren und so weiter und so fort.
Kommen wir vielleicht nochmal zurück zu den Essensmachern, die du ja mit der Landesversammlung angesprochen hast. Eigentlich ist es ja so, dass die Bäuerinnen und Bauern eigentlich nur ihre Arbeit machen möchten. Also die möchten ihre Arbeit machen, das ist Menschen zu ernähren.
Ja.
Du hast bei der Landesversammlung aber auch zu mehr Ehrlichkeit aufgerufen. Also nicht nur die Konsumenten und die Bürger, sondern auch die Bauern und die Bäuerinnen. Heißt das im Umkehrschluss, dass die bisher nicht so ehrlich waren?
Das will ich nicht sagen. Oder vielleicht doch. Weil wir neigen dazu, Dinge einfach schön zu reden, die nicht schön sind. So, wenn jemand sagt, ich möchte keine Massentierhaltung, dann kann ich das unheimlich nachvollziehen. Weil so 1000 Schweine in einem Stall, das muss man jetzt nicht wirklich schön finden. Man kann das aber unseren Mitbürgern erklären oder erläutern oder mit ihnen auch die Diskussion führen, auch wieder so ein Punkt Zielkonflikt. Ich habe ja eben gesprochen von 2% Biofleisch. Das heißt im Gegenzug 98% konventionelles Fleisch. Und das ist natürlich relativ preiswert, weil es halt eben in sogenannter Massentierhaltung gehalten wird. Und da muss man ganz einfach klar auch wieder sagen, was möchtest du? Wenn du mehr Tierwohl haben willst, können wir. Wir Bauern können alles. Es muss uns nur jemand bezahlen. Und da haben wir wieder das Dilemma der Essensmacher, dass der Bürger sagt, ich will keine Massentierhaltung, aber dann als Verbraucher in den Supermärkten das billige Fleisch kauft. Jetzt wird jeder sagen, red doch nicht, ist, stimmt doch nicht, und das musst du erstmal belegen. Bums, das kann ich. Die Uni Osnabrück hat eine Studie gemacht. Die Studenten haben sich vor einen Supermarkt gestellt und haben die Leute befragt, wie kaufen sie ein? Und dann kam, Bernhard, du kennst das, wir kaufen Bio ein, wir kaufen saisonal ein, wir kaufen regional ein und was nicht alles. Und dann haben die das aufgeschrieben. Was aber die Befragten nicht wussten, anschließend haben die Studenten hinter der Kasse gestanden und haben in den Einkaufswagen geguckt. Und jetzt wurde es bitter. 85% haben anders eingekauft, als sie es vorher vor dem Supermarkt gesagt hatten. Und da sage ich einfach, kauft so ein, wie ihr sagt. Damit ist uns geholfen.
Gut, wir wären eigentlich schon am Ende von unserem Gespräch.
Jetzt schon?
Ja.
Und aber hat Spaß gemacht.
Ja, das hat großen Spaß gemacht. Es hat mich sehr gefreut, dass du unsere Geburtstagsfolge mit uns gestaltet hast. Es hat mich auch sehr gefreut, dich mal wieder zu sehen. Wir kennen uns ja schon seit einigen Jahren. Und ich hoffe, du kommst mal wieder zu uns.
Dann können wir vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren nochmal drüber reden, wie denn der Podcast angekommen ist.
Ganz genau, und das werden wir machen.
Dann ich komme immer wieder gerne auch nach Südtirol, weil hier wirklich in Richtung Landwirtschaft, kann ich nur nochmal wiederholen, wie am Anfang, wirklich in ein anderes Klima zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft herrscht. Ich hoffe und wünsche euch, dass das so bleibt. Und ich glaube, ihr macht hier auch im Südtiroler Bauernbund eine gute Arbeit. Das musste ich jetzt auch mal sagen.
Sehr schön, dankeschön. Den Link zu deinem Buch stellen wir natürlich dafür in unsere Shownotes, dann wissen wir das auch.
Danke.
Und ja, danke nochmal und noch ein paar schöne Tage in Südtirol.
Dankeschön.
Wir kommen abschließend wie immer zu den Themen der aktuellen Ausgabe, die morgen erscheint. Bauer Willi kommt auch dort wieder zu Wort. Die Titelgeschichte gehört aber den Bäuerinnen, die am Sonntag ihren Landesbäuerinnentag in Bozen gefeiert haben. Eine Woche früher war die Bauernjugend an der Reihe. Auch über ihre Mitgliederversammlung berichten wir sehr ausführlich. Außerdem haben wir euch ein Spezial zum Thema Futterbau und Grünlandpflege vorbereitet. Viel Spaß beim Lesen. Bleibt uns auch im zweiten Jahr unseres Bestehens treu. Wir hören uns in zwei Wochen wieder bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirts.